Wir erheben uns für Kolosser 1, 24 bis 29 als Predigttext. Kolosser 1, 24 bis 29. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch die Ökonomie, durch das Amt, das Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Liebe Freunde der Heiligen Schrift und solche, die noch auf dem Weg dazu sind. Ich möchte diesen Text mit vier Fragen uns erschließen. Was heißt es, sich am Leiden zu freuen, oder ist es im Leiden? Die zweite Frage, was hat unser Leiden mit dem Leiden Christi zu tun? Die dritte Frage, was ist die göttliche Ökonomie dabei? Und die letzte Frage, und die aus allem dann die Zusammenfassung auch bringt, was ist die rechte Theologie des Kreuzes, die Theologia Crucis, für Luther die Mitte aller Verkündigung, nichts zu wissen als allein den Gekreuzigten? Also, erstens, sich freuen am Leiden oder nur im Leiden? Paulus beginnt, nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Ist das möglich? Freude im Leiden? Ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide. Ist das vielleicht eine Art Autosuggestion, eine Selbstbeeinflussung, ein Psychotrick, wo man versucht, sich das Leiden etwas schön zu reden? Paulus sitzt in einem römischen Gefängnis. Wie es ausgegangen ist in seinem Martyrium, hat er wohl vor Augen gehabt. Wir halten als erstes fest, dass Paulus hier nicht direkt formuliert, an den Leiden freue ich mich, sondern er sagt, in den Leiden freue ich mich. Wie wir auch singen, in dir ist Freude, in allem Leide. Oder hier sogar noch stärker in dem Lied, wo wir ja gerade aufgehört haben, das Unglück ist mein Glück. Also da kommen wir noch dazu. Aber hier ist es zunächst wörtlich, ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide. Also nicht an den Leiden, sagt Paulus, habe ich mein Wohlgefallen, sondern auch wenn ich leide, habe ich an Jesus Christus mein Wohlgefallen. So wird die Antwort, ob man sich auch im Leiden freuen kann, schon leichter. Als Beispiel hören wir das kraftvolle Ja zu dieser Frage, kann man sich im Leiden freuen, das der iranische Christ Mehdi zu dieser Frage gegeben hat. Mehdi Dibai heißt der Mann. Er hat 9 Jahre in einem iranischen Gefängnis verbracht. Zu seiner Verteidigung schrieb er ein bewegendes Zeugnis. Ich zitiere, Gott, der meine Herrlichkeit und meine Ehre und mein Beschützer ist, hat mich durch seine unaufhörlichen Segnungen und Wunder mit dem Siegel seiner Anerkennung geprägt. Der Gott Daniels, der seine Freunde im Feuerofen bewahrt hat, hat auch mich in den 9 Jahren meiner Gefängniszeit bewahrt. All diese schlechten Geschehnisse haben sich für unser Gut und Gedeihen gewandelt, sodass ich erfüllt bin mit überströmender Freude und Dankbarkeit. Sogar nach diesen 9 Jahren. Die waren für ihn also nicht verloren. Es ging diesem Mehdi Dibai im Grunde wie Paulus und diesem wiederum wie einem der neueren Märtyrer für den Glauben. Ich denke an Richard Wurmbrand, dessen Buch Gefoltert für Christus in diesen Tagen neu gedruckt wird, weil es immer noch zu Herzen spricht. Gefängnis und Leiden haben diese Leute nicht gelähmt, sondern letztlich beflügelt, auf die Ewigkeit sich auszustrecken. Die Not dieser Welt und die Leiden Christi, die auch in unseren Tagen über viele Schwestern und Brüder im Glauben gehen, die lassen nicht, nach Paulus, nicht resignieren, sondern hoffen. Diese Leiden sind die Geburtswehen einer neuen Welt. In all diesem Geschehen, auch gerade in der Freude im Leiden, sieht Paulus ein Geheimnis gelüftet. Christus in euch, der stärker ist als alles, was die Welt an uns tun kann. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das stärkste Zeugnis gibt der Christ, wenn sein Glaube im Leiden standhaft ist. Ganz besonders im Sterben. Und darum ehren wir alle, die für den Glauben an den Gekreuzigten ihr Leben gelassen haben. Darum wiegt auch ihr Wort so schwer. Von Johannes dem Täufer an, vor allem Jesus und die Apostel, dann über Polycarp, Justin, Irenäus, Tyndael, Jan Hus, Thomas Morus, Dietrich Bonhoeffer, bis hin zu den Christen, die vor einigen Tagen in Syrien und im Kongo ihr Leben ließen. 70 Christen in einer Kirche im Kongo, alle enthauptet. War davon in unserer Presse etwas zu lesen? In der Mainstream-Presse nicht. Sie alle bezeugten mit ihrer Standhaftigkeit, dass es Werte gibt, für die es sich zu sterben lohnt. Und weil es solche Werte gibt, lohnt sich auch das Leben überhaupt dafür einzusetzen. In der gleichen Perspektive hatte Paulus an die Römer ein paar Jahre vor diesem Kolosserbrief geschrieben, Römer 5, wir rühmen uns der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. Römer 5. Jetzt, da Paulus selbst gefangen und nach Rom geführt ist, schreibt er an die Kolosser, er freue sich in den Bedrängnissen. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide und erfülle an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. In diesem Sinne, liebe Freunde, gibt es tatsächlich nicht nur eine Freude im Leiden an Christus, sondern sogar auch eine Freude am Leiden. Denn wenn wir für Christus leiden, dann hat dieses Leiden eine hohe Ehre bei Gott. Die Johannes-Offenbarung spricht ja einige Male davon und hebt diejenigen hervor, die für und mit Christus gelitten haben. Und der Apostel Petrus, der auch in der Leidenserfahrung dem Paulus ja etwas vorangegangen ist, schreibt im ersten Brief, Kapitel 4, ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Denn damit auch ihr durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Das ist eines der vielen Beispiele, wo die Briefe von Paulus und Petrus so eine ähnliche Botschaft transportieren. Petrus hier hat seine eigenen schlimmen Erfahrungen mit den Behörden nicht vergessen. Petrus war damit, wie gesagt, noch vor der Berufung des Paulus zum Apostel in den Fängen der Behörden gewesen. Er war mit den anderen Aposteln gefangen genommen, gegeißelt und dann entlassen mit der Maßgabe, nichts mehr vom Namen Jesu zu verkündigen. Lukas schreibt in der Apostelgeschichte dazu, Kapitel 5, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Welch eine Kraft steckt da dahinter. Ja? Petrus und Paulus haben diese Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in euch, deutlich gespürt. Sie haben aus ihrem Leiden ein Gotteslob gemacht. Und so haben es die späteren Märtyrer auch gemacht. Ich erinnere mich an einen Vortrag von Richard Wurmbrand nochmals, der erzählt hat, wie er mit seinen Ketten im Gefängnis diese Ketten als Rhythmusinstrument verwendet hat, um eine Musik, die Musik des Leidens für Gott zu machen. Paulus schreibt an die Epheser, dessen Bote bin ich in Ketten, aber in Freimut. So passt es alles zusammen. Gehen wir noch einen Schritt weiter hier im Text. Paulus spricht nicht nur von seinem allgemeinen Leiden, wie ein jeder Christ, sondern auch, dass hier eine bestimmte Ökonomie dahinter steckt. Er sagt, dass er die Leiden Christi als Apostel fortsetzt. Paulus musste also den Weg seiner Berufung zu Ende gehen, bis hin zum Martyrium. Schon bei seiner Berufung vor Damaskus wurde dem Hananias Folgendes über Paulus, damals Saulus, gesagt. Apostelgeschichte 9. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Apostelgeschichte 9, 15 und 16. Und diese Prophezeiung wird sich im römischen Martyrium des Paulus dann bald erfüllen. In der Weltstadt Rom, das von Kaiser Nero in Kürze mit dem flammenden Blut von Christen erfüllt sein würde, findet auch Paulus sein Martyrium. Ein Fanal über jede selbstherrliche Staatsgewalt. Also, der Weg seiner Berufung ist es. Er spricht im vorangehenden Vers unseres Textes von seinem Sein als Diakonos, als Diener Christi berufen, um allen Geschöpfen unter dem Himmel die Hoffnung des Evangeliums zu verkündigen. Er ist so sehr vom Wirken Gottes in seinem Leben überzeugt, dass er weiß, der Auftrag, zum Zeugnis zu geben, besteht völlig unabhängig von meiner Lage, ob ich in Ketten bin oder durch die Welt jette. Ich kann Zeuge sein, ob ich im Gefängnis bin oder auf den größten Plätzen zu zahlreichen Menschen spreche, wie in Athen Jahre zuvor. Meine Leiden als Apostel sind nur die Geburtswehen des nächsten Zeitalters. Die Frage ist, ob diese Sicht auf das Leiden nur vom Apostel oder von allen Christen eingenommen werden kann und soll. Meine Antwort lautet beides. Zwar spricht Paulus im Kolossertext hier eindeutig von seinem apostolischen Dienst, andere Stellen aber erweitern die Perspektive. Im Hebräerbrief zum Beispiel haben wir die Aussage, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Das tun alle Christen. Sie hängen nicht am Leben und an ihren Gütern. Sie suchen das Leiden zwar nicht und sind dankbar, wenn sie verschont werden. Aber wir sollen doch auch beten, wie Christus in Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Die zweite Fragestellung, was hat unser Leiden mit dem Leiden Christi zu tun? Speziell wenn Paulus schreibt in Vers 24, ich erfülle oder ich erstatte durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Was bitteschön fehlt an den Leiden Christi noch? Vielleicht haben manche von uns noch einen katholischen Hintergrund und dann wird Ihnen aufleuchten, dass bei der Feier der Heiligen Messe, bei der Eucharistiefeier, in der katholischen Theologie geglaubt wird, es ist eine echte, unblutige Wiederholung des Leidens Christi und dieser Vollzug ist ein verdienstliches Werk, durch das man gute Verdienste bei Gott erwerben kann und deswegen auch die Ablassbriefe und die Messfeiern, die man erkauft für die Toten oder für sich selbst. Also hier wird dann noch etwas hinzugefügt. Dann wäre die Frage, ist die Sühne, die Jesus am Kreuz erbracht hat, also dieses Opfer für die Sünde, etwa unzureichend gewesen? Muss es noch ergänzt werden? Fehlt insofern hier etwas? Nein. Das Leiden des Apostels und der Christen geschieht nicht mehr zur Versöhnung für die Sünden. Das kann nicht anders sein. Kein sündhafter Mensch kann einen anderen auslösen. Es kostet zu viel, sagt Psalm 49. Vielmehr fehlt in Anführungszeichen dem Leiden des gekreuzigten Jesus noch das Leiden seiner Gemeinde. Aber anders gesagt, nicht die Sühne muss vervollständigt werden, sondern die Heilsgeschichte muss weitergehen. Es gibt eine Linie des Leidens, das Leiden als Kennzeichen der wahren Kirche. Es ist also ein Leiden, das nicht die einzelnen Glieder zu einem Leib erst zusammenfügt und damit verdienstvoll wäre, sondern ein Leiden, das die Glieder als Leib Christi durchleben. Christus selbst trägt nach der Johannes-Offenbarung, wo wir das Lamm sehen, immer noch die Wundmale. Dabei ist es nicht nötig, dass jeder einzelne Christ verfolgt wird. Es ist aber, so bekommt man aus dem Text den Eindruck, durchaus nötig, dass immer gewisse Glieder des Leibes Jesu auf der Welt das Leiden Christi fortsetzen. Das Leiden der Kirche ist neben Wort und Sakrament eins ihrer Kennzeichen. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle mit. 1. Korinther 12. Und wenn ein Glied sich freut, so freuen sich alle mit. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und geistlich wird daraus geteilte Freude ist doppelte Freude. Beides liegt ineinander. Das Leiden der Kirche nennt Paulus hier mit dem Begriff Tlipsis, Bedrängnis. Es ist eine Art Quetschung, wenn es eng wird. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Tlipsis, in Trübsal, also wenn es eng wird, und beharrlich im Gebet, schreibt Paulus an die Römer. Wenn es eng wird, seid also geduldig. Gott hat alle Macht. Solcher Glaube fehlt vielen Leitern von christlichen Verbänden und Landeskirchen heute weithin. Wir sollten einmal uns vergegenwärtigen, was ein Pfarrer aus Uganda bei einer Missionskonferenz in England den Europäern nahebrachte. Er sagte, und eure Missionare, die uns das Evangelium brachten, haben ihre Angst überwunden und sich vielen Gefahren ausgesetzt. Trotz Krankheit und Tod haben sie sich nicht beirren lassen, uns das Evangelium der Liebe Gottes zu bringen. Wir sind dafür sehr dankbar. Warum aber seid ihr denn heute so zurückhaltend und ängstlich, wenn es um die klare Verkündigung des Evangeliums in eurer eigenen Kultur geht? Zitat Ende. Wehleidigkeit und Gejammer, die so oft mit uns gehen, sollten vom reichen Zeugnis der Apostel her gründlich gebrochen sein. Denn wir blicken weiter. Und das gilt nicht nur für den persönlichen Bereich, sondern auch für die Geschicke unseres Landes. Mir ist der Kolosserbrief an dieser Stelle auch heute ein Trost. Heute mit dieser skandalösen Politik. Wenn der deutsche Schuldenstand mit einem unglaublichen Schlag, gegen den der Doppelwumms von Kanzler Scholz vor einigen Jahren ein Klacks war, in wenigen Jahren nochmals um fast 2 Billionen Euro in die Höhe schnellt, dann werden sich die Staatsschulden in unserem Land auf eine Familie mit 2 bis 3 Kindern heruntergerechnet aufsummieren wie zu einer Hypothek für ein ganzes Einfamilienhaus, auf jede Familie. Und das bei steigenden Zinsen. Und man spricht dann vom Sondervermögen, obwohl es Schulden sind, die man aufhäuft. Und es ist unglaublich, mit Panzern und reparierten Autobahnen soll Deutschland seine Krise überwinden. Die Sprachverwirrung und die Höhe der Schulden zeigt, dass es nur um einen neuen babylonischen Turm geht. Diesen wird Gott zum Einsturz bringen, früher oder später. Die Planwirtschaft, die nun immer klarer hervortritt, hat noch immer und ohne Ausnahme zur Verarmung des Volkes geführt. Das ist die Sicht auf die Gegenwart. Aber mit Paulus dürfen wir eben weiterblicken. Wir dürfen nicht beim Jammern stehen bleiben, Wenn wir nur die Beschreibung der Gegenwart haben, dann können wir dem Nachbarn beim Gespräch über den Gartenzaun auch nichts Neues bieten. Es geht aber weiter. Dem Herrn der Welt gehört das Geld. Ihm gehört der Wohlstand. Ihm gehört auch unsere Pleite. Die Zeit wird darüber hinweggehen. Und im Glauben sehen wir einfach weiter. Die Geschichte hat Phasen des Wohlstands und der Armut gesehen. Und diejenigen, die sich mit der Planwirtschaft versuchen, über die lacht der im Himmel wohnt. Der lebendige Gott wird alle schändliche Politik vor sein Gericht ziehen. Es sei zeitlich, es sei ewiglich. Der neue Kanzler selbst startet sein Amt nun mit einer selber sehr großen Hypothek, nämlich mit der Hypothek des fehlenden Vertrauens. Was er versprochen hat vor der Wahl, hat er gleich nach der Wahl gebrochen. Seine Wähler hat er schwer getäuscht. Wie soll man ihm noch weiter vertrauen? Vertrauen wir Gott, dem Herrn der Geschichte. Das ist so die politische Dimension. Ich denke aber heute auch an eine andere Art des Leidens. Nicht, dass wir körperlich bedrängt werden oder jetzt gleich direkt verarmt werden, aber ein Leiden, das ich selbst sehr empfinde, wenn ich an die großen Kirchen denke. Das ist nämlich das Leiden an den falschen Brüdern. Was wir im Kirchentag heute erleben, unter dem Dach, unter der Bezeichnung von Kirche, ist alles Mögliche. Hier wird die Welt in ihrer ganzen sündhaften Vielfalt in das Kirchesein integriert, anstatt für die Welt das zu repräsentieren, was eine geheiligte Vielfalt der Kirche sein darf. Es gibt auch eine gewisse kirchliche Vielfalt, selbstverständlich, die Welt zeigt es. Aber das, was man hier in die Kirche integriert, geht weit über die biblischen Grenzen hinaus. Es ist eine solche unglaubliche Sexualisierung, ein Baalskult, vor dem sich die Propheten und Apostel mit Schaudern abgewandt hätten. Und dieses Leiden an den falschen Brüdern, an den Irrlehrern, wird im Kolosserbrief uns ab dem nächsten Mal, wenn hier noch andere Lehren eingeführt werden in die Gemeinde, ab Kapitel 2 auch beschäftigen. Ich wollte das noch erwähnen, weil es zu den Leiden dieser Zeit gehört, dass Kirche, wo Kirche draufsteht, nicht immer Kirche ist. Kehren wir zum Predigttext zurück. Dem Apostel Paulus ist, wo er im Gefängnis sitzt, bereits alles genommen. Im Gefängnis bleibt ihm nur der Reichtum, den weder Obrigkeit noch Räuber nehmen können. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Geheimnis kundzutun, dafür lebt er und dafür wird er sterben. Mit Wort und Blut bezeugt er, was Gott ihm offenbart hat, was aber schon seit Adam angekündigt war. Der Sohn der Jungfrau nimmt durch den Heiligen Geist Wohnung in den Gläubigen in der Gemeinde. Darum werden sich auch die Pforten der Hölle nicht über die Gemeinde stülpen können. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus geht mit seinen leidenden Gliedern mit. Drittens, was ist nun die göttliche Ökonomie? Paulus schreibt, ich bin ein Diener geworden durch die Ökonomie, die Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige. Im deutschen Text findet sich in der Lutherbibel Amt und in der neuen Lutherbibel Auftrag für Ökonomie. Wir kennen Ökonomie als Bezeichnung für Volkswirtschaft. Das griechische Wort ist zusammengesetzt aus Oikos für Haus und Nomos für Regel oder Gesetz. Der Ökonom ist der, der ein Haus verwaltet, Einnahmen und Ausgaben im Lot hält. Ein Ökonomos mit Namen Erastos taucht im Römerbrief auf. Hier findet sich bei Luther die Übersetzung Rentmeister. Spätere Luther-Ausgaben haben Stadtkämmerer. Es ist der Finanzchef. Hermann Menge übersetzt hier in Kolosser 1 Haushalteramt. Und im Englischen haben wir Stewardship, also eine Verwalteraufgabe im Dienst eines Höheren. Das Wort Ökonomie dient an unserer Stelle zugleich dazu, den Blick auf einen großen heilsgeschichtlichen Zusammenhang zu richten. Nämlich, dass Gott der ist, der die Geschichte lenkt und verwaltet. Die Bezeichnung des Amtes des Paulus ist also die gleiche Bezeichnung wie für die göttliche Lenkung der Geschichte. Das Amt, das Paulus ausfüllt, dient der Gemeinde aller Jahrhunderte danach. Danach vor allem durch seine Briefe, die wir als Gottes Wort noch heute lesen und auslegen. Die Briefe des Paulus waren Heilige Schrift von Anfang an, nicht erst durch einen späteren kirchlichen Beschluss. Was Paulus lebte und was auch wir kleinen Leute je an unserem Ort mit unserem viel kleineren Umkreis im Glauben leben, ist alles Teil der göttlichen Ökonomie, Geschichtsverwaltung. Für die Gemeinde zum Heil, für die Ungläubigen zum Gericht. Die Ökonomie des Paulus, wie auch das Zeugnis von uns kleinen Leuten, muss dazu dienen, alle anderen Menschen in unserem Umfeld auf die lebendige Hoffnung aufmerksam zu machen. Christus in uns, Christus durch uns. Hermann Menge übersetzte: Ihnen hat Gott kundtun wollen, welche Fülle von Herrlichkeit dieses Geheimnis gerade unter den Heidenvölkern in sich berge. Ja, denken wir daran. Christus in uns und durch uns, in der Schule, im Betrieb, in der Familie. Haben wir doch keine Angst vor den Nachteilen. Viertens, was heißt es nun, nichts zu wissen als Christus den Gekreuzigten? Die rechte Theologia Crucis. In allem Gesagten sehen wir, dass die Verkündigung, die nichts wissen soll als Christus den Gekreuzigten, tatsächlich sehr viel über das Leben, wie es wirklich ist, auch seine Schönheit zu sagen weiß. Wie es gerade an den Briefen zu sehen ist, die Paulus an die Korinther geschrieben hat. Und dort schreibt er, erster Brief, 2,2, ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Christus den Gekreuzigten. Nach diesem Satz lässt er eine lange Kette voller Weisheit zu allen Bereichen des Lebens folgen. Also es ist nicht so, dass der Brief mit dieser Behauptung des Kreuzes dann zu Ende gewesen wäre. Da entfaltet sich gerade daraus das ganze Leben neu. Das ganze Leben sieht im Licht von Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt Jesu her. Die tiefste Niedrigkeit, die der Herr erlitten hat, muss uns in allen Bereichen des privaten wie des öffentlichen Lebens zu den richtigen Prioritäten führen. Das ist Theologia Crucis. Die Welt hat diese Niedrigkeit des Herrn verachtet. Gott hat jedoch das, was nichts ist, erwählt, um zu Schanden zu machen, was etwas ist. 1. Korinther 1. Er hat den Gekreuzigten auferweckt, verklärt, gen Himmel fahren lassen, wo er zur Rechten Gottes sitzt und regiert. In Kolosser 1, 26 lesen wir von diesem Gegensatz, früher verborgen, jetzt offenbart. Das Geheimnis, das jetzt offenbart ist, ist im Grunde von den Propheten des Alten Bundes schon reichlich verheißen. Nämlich, dass wir durch Gottes Geist ein neues Herz erhalten. Einen neuen Bund in der Vergebung der Sünden. Sie haben es prophezeit. Und Paulus weiß, jetzt in mir Gekreuzigten und Auferstandenen, der durch seinen Geist in uns wirkt und lebt, ist das Verheißene da. Für die Gläubigen war das Geheimnis schon immer präsent. Nun aber, seit Pfingsten ist es enthüllt. Das Alte Testament hatte verkündigt, was der Christus ist, was für eine Art von Priester, König und Prophet würde kommen müssen. Das Neue Testament sagt jetzt, wer er ist, dieser Priester, König und Prophet, ist Jesus von Nazareth. Und jetzt, wenn man die Eigenschaften Jesu und die Verheißungen nebeneinander hält, erkennt man, er ist es, Jesus, der Christus. Das Geheimnis ist enthüllt. Der Messias ist da. Und Gottes Wille, bei seinem Volk zu wohnen, kommt in der Gemeinde und im Gläubigen zum Ziel. Ein herrlicher Reichtum, sagt er, dieses Geheimnisses. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wie könnten wir größeren Reichtum empfangen, als dies alles im Glauben anzunehmen? Selbst wo unser Leben abnimmt, wo vielleicht Angehörige dahinscheiden oder wir selbst. Diesen herrlichen Reichtum im Glauben ergriffen, kann uns niemand nehmen. Und weil dies alles so unendlich heilsam und schön ist, verkünden und ermahnen wir es und lehren es jeden Menschen, so hier am Schluss, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab. Es ist wie bei einem alten Mann, der mal gesagt hat, man soll meinen Leib nicht als einen unverbrauchten Leib in die Erde legen. Also wenn ich schon gelebt habe, dann will ich auch mich irgendwo verbraucht haben, mich irgendwo eingesetzt zu haben. Hat Paulus zu Beginn vom Leiden gesprochen, so geht er jetzt in den Kampfmodus. Griechisch von der Pathologie zur Agonie. Und dieser Kampfmodus ist eben gegründet, aber auch beschränkt auf die Kraft, auf die Energie, wie er hier sagt, die Gott ihm zumisst. Ich ringe in der Kraft dessen, der in mir kräftig wirkt. Also Christus, Vers 29. Und an die Korinther hat er geschrieben, Kapitel 15, also 1. Korinther 15, Vers 10, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Würde Paulus mit menschlichen Mitteln kämpfen, wäre er bald verloren. Denn wie könnte ein Sünder in den Machtbereich des Teufels einbrechen? Der ja, wenn nicht die Kraft Gottes in ihm wirkt. Im Kapitel 2, Vers 1, der folgende Vers, schreibt er dann, dass seine Mühe den ganzen Leib Christi umfasst. Hier nimmt er dann wieder sein Amt als Apostel mit dem der ganzen Gemeinde zusammen. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe, und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Paulus war nicht selbst dort, aber er dient dem ganzen Leib Christi. Das ist ja diese Ökonomie, die er hat, sein Amt. Er dient auch den Gläubigen, die er nicht selbst gesehen hat. Am Ende schreibt er, Kapitel 4, 16, dass die Kolosser seinen Brief auch nach Laodicea weitersenden sollen. Und dass sie den Brief, den er an die Laodicea geschrieben hat, auch in Kolosse vorlesen lassen sollen. Diesen an die Laodicea, den haben wir nicht mehr. Wir sehen, dass die Paulusbriefe in den kleinasiatischen Gemeinden zirkulierten. Sie alle sollen das Geheimnis Gottes erkennen, das Christus ist. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja, von hier aus, also von diesem Christus in euch, beziehungsweise dem Christus als dem Geheimnis Gottes, das kommt nächstes Mal, 2,2. Von hier aus strahlt unser Text noch stärker. Gott selbst lebt im Gläubigen und in der Gemeinde. Und nur deswegen kann es im Johannesbrief heißen, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Darum seid ihr heilig, wer euch antastet, tastet Gott an. 1929 schrieb Ernst Lohmeyer in seinem Kommentar zum Kolosserbrief folgendes: Paulus wurde durch das Martyrium über die unruhige und verwirrende Hast des Wirkenmüssens hinaus in einen heiligen und umfriedeten Bezirk gehoben, in dem sein leibliches Dasein zu dem lauteren Widerschein aller göttlichen Wahrheit und Wirklichkeit geworden ist. In ihm ist der Lauf des eigenen Lebens und Weisheit erhellt und ihr Geheimnis ist in strengem Sinne jetzt offenbar geworden. Durch dieses Martyrium, das Paulus als Apostel trägt, ist er allen Gläubigen wie entrückt und in eine einsame Nähe zu Gott und Christus gestellt. Eben dadurch ist er auch an alle Gläubige in aller Welt gebunden. Unter ihnen ist die Gemeinde von Kolosse nur ein kleiner Teil. Gleichsam ein Stein in dem Bau des Evangeliums, den er als Apostel aufrichtet und aufgerichtet hat, den er jetzt als Märtyrer zu vollenden berufen ist. Zitat Ende. 1929 war das. Ernst Lohmeyer hat seine Arbeit damals abgeschlossen. seine Arbeit an den Leidensbriefen des Paulus. Diese Arbeit, und eben exegetisch zu erheben, was ist da für ein Gehalt in diesen Leidensbriefen drin, das wird ihm ein großer Trost gewesen sein, als er 1946 von den Kommunisten erst verhaftet worden ist und dann in einem Wald bei Greifswald erschossen wurde. Und ich bin gewiss, dass auch unsere Arbeit an der Schrift, ja vielmehr das Wirken der Schrift an uns, wenn wir uns ihr aussetzen, uns vorbereitet und zubereitet für die Tage, in denen unser freies Wirken übergeht in den Widerschein der göttlichen Wahrheit des Kreuzes. Wenn also auch wir partizipieren am Leiden der verfolgten Brüder und Schwestern dieser Welt. Ich blicke zurück. Erstens, Freude am Leiden oder nur im Leiden, beides. Ja, Freude am und im Leiden, ja und am Kampf. Zweitens, was hat unser Leiden mit dem Leiden Christi zu tun? Wir vervollständigen nicht die Sühne, sondern die Heilsgeschichte geht in der Nachfolge Christi, das Leiden eingeschlossen, weiter. Drittens, die göttliche Ökonomie ist nochmal der gleiche Gedanke, das Leiden Christi in dem persönlichen Auftrag und in der Haushalterschaft des Apostels, für die Gemeinden, die er betreut, aber auch für uns. Und das vierte und letzte, was bedeutet es, nichts zu wissen als den Gekreuzigten? In ihm leben wir, bezeugen ihn, der Reichtum des Geheimnisses, den uns niemand rauben kann. Kein Räuber, keine Motten, keine Staatsgewalt, keine Ausgrenzung, ist Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Erworben durch das Kreuz, durch die Auferstehung, durch Himmelfahrt und Pfingsten bei uns. Unvergänglich, unberaubbar. Lob und Dank sei dem Herrn dafür in Ewigkeit. Amen.